Manchmal bin ich verwirrt und weiß gar nicht mehr, was ich denken soll. Befinden wir uns in einer Wirtschafts-, Finanz- und Systemkrise? Und wer ist überhaupt wir? Ich bin verwirrt, ob der vielen Informationen, die auf mich einströmen, die einzuordnen und dann mir meine Gedanken zu machen. Ein Mann, der seit Jahren die Nachdenkseiten herausgibt und jetzt auch ein kritisches Jahrbuch Nachdenken über Deutschland rausgebracht hat, ist Albrecht Müller. Und mit ihm spreche ich jetzt. Schönen guten Tag, Herr Müller.
Guten Tag.
Sind Sie auch manchmal verwirrt und können Informationen nicht einordnen?
Ja, ich bin verwirrt darüber, wie verwirrt die öffentliche Debatte ist.
Die ist verwirrt, weil es natürlich auch schwierig ist. Wir glauben ja alle keine Ökonomen zu sein und das Nachdenken über die Wirtschaftspolitik den Ökonomen und den Wirtschaftswissenschaftlern zu überlassen. Dabei scheint doch manchmal die Problematik ganz einfach zu sein, oder?
Die Problematik ist oft sehr einfach. Wir haben es nur damit zu tun, ich will mal zwei komplexe Probleme schildern. Das eine Problem ist, dass die öffentliche Debatte, wie Sie schon andeuteten, hochgradig von ökonomischen Problemen bestimmt ist. Und auch Menschen, die einen ganz anderen Beruf haben, die Lehrer sind oder Hilfsarbeiter oder Verkäuferinnen oder was auch immer, sich mit diesen ökonomischen Fragen auch beschäftigen müssen und deshalb gezwungen sind, sich zu orientieren an dem, was andere sagen. Was soll man anderes machen? Ja? Und auf der anderen Seite haben wir das Problem, dass wir in meiner Wissenschaft, der Ökonomie, eine totale Ideologisierung festzustellen haben. Die neoliberale Bewegung hat etwa seit Beginn der 1970er Jahre systematisch darauf hingearbeitet, dass ihre Theorien umgesetzt werden und dass auch die Hochschulen wesentlich von solchen Leuten besetzt werden, die so denken. Und auf keinen Fall dürfen die irgendwie beeinflusst sein von dem britischen Ökonomen John Maynard Keynes, der eine sehr pragmatische Konjunkturpolitik zum Beispiel vorgeschlagen hat. Das darf es gar nicht mehr geben. Heute tut man so, als würde alles von den Märkten geregelt und als sei staatlicherseits kein bisschen Lenkung oder ganz einfach auch das Festsetzen von bestimmten Rahmendaten nötig. Das ist das große Problem. Wir haben sozusagen die Vorherrschaft dieser neoliberalen Ökonomen. Aus meiner Sicht ticken die wirklich falsch. Und wir haben das große Problem, dass sich die Menschen an der herrschenden Ökonomie, an der herrschenden Debatte orientieren und deshalb orientieren sie sich leider sehr viel falsch.
Die heterodoxen oder die kritischen Ökonomen sagen ja sogar, die Wirtschaftswissenschaften, die Mainstream-Wirtschaftswissenschaften seien unwissenschaftlich und wie sie sagen, reine Ideologie. Ist das wirklich so hart?
Das ist so. Muss man leider sagen. Sie können das an einem praktischen Beispiel feststellen. Alle Welt weiß, die einigermaßen denken kann, alle Welt meine ich, alle vernünftigen Ökonomen wissen, wenn ich Portugal, wie auch vorher Griechenland, einen Sparzwang aufzwinge und tue das in einer ökonomisch kritischen Lage, dann führt das Sparen nicht zum Sparerfolg oder die Sparabsicht führt nicht zum Sparerfolg, sondern es wird noch weniger gespart, weil das arme Portugal mit seiner Ökonomie noch mehr einbricht, weil es noch mehr Arbeitslosigkeit gibt, weil noch mehr Arbeitslosenversicherungsbeiträge und soziale Hilfebeiträge nötig werden und am Ende hat man mehr Schulden als vorher. Das weiß man ganz genau und dennoch haben die Herren und Damen Ökonomen in der Europäischen Union, beim Internationalen Währungsfonds, bei der Weltbank, bei der EZB, das den Portugiesen jetzt auch aufgedrückt. Und sie werden den gleichen Fehler bei den Spaniern machen. Sie machen rundum dann in Frankreich vielleicht auch den Fehler. Sie haben es in Irland gemacht. Sie haben es in Griechenland vor allem gemacht. Das weiß man alles. Man weiß es seit der Weltwirtschaftskrise 1929, dass man sich nicht prozyklisch, also mit dem Zyklus gehend verhalten darf und also wie in einer Spirale abwärts die Ökonomie immer weiter kaputt macht. Das weiß man alles. Und dennoch herrschen diese Leute über uns. Und das ist wirklich hochproblematisch und es ist auch hoch unmenschlich.
Was ich unmenschlich finde und was ich mir gar nicht vorstellen kann, dass Geld verbrannt wird und dass, wenn Blasen platzen, Geld verschwindet. Das wird uns ja suggeriert, dass an den Finanzmärkten Geld verschwindet. Sie sagen, die Nachdenkseiten, das ist nicht so, ist eine alte Krisenweisheit, das Vermögen ist nicht weg, sondern woanders. Wo ist denn das viele Geld?
Ja, ich glaube, das ist schon vom Ansatz her ein bisschen falsches Denken vom Geld. Das ist ja, es, es, wenn Sie Spekulationen haben, da ist ja da kein Geld, sondern die Preise steigen zum Beispiel von Vermögenswerten. Ja, da ist kein Geld, sondern nehmen Sie an, Sie haben so Aktienspekulationen, wie wir das 1999, 2000 hatten und 2003, 2004 nochmal und jetzt 2008, 2009 noch einmal, dann haben Sie eine Verdoppelung, eine Verdreifachung oder eine Vervierfachung der Kurse. Da ist ja kein Geld, sondern die Preise sind gestiegen und dann brechen die wieder zusammen und fallen auf ein Viertel zurück. Und dann ist scheinbar, so redet man im Normalgebrauch der Sprache, dann ist das Geld weg. Das ist nicht weg, sondern das wird anders bewertet, was es da an Vermögen gibt. Und noch komplizierter wird die Sache, wenn Sie sogenannte neue Finanzprodukte haben, also Derivate, oder wie, nehmen wir mal den konkreten Fall, Sie haben amerikanische Hypotheken auf Häuser und diese Hypothekenkredite oder Kredite von Seiten der Kunden gesehen und Forderungen von Seiten der Bank, die werden nun gebündelt in neuen Wertpapieren und die werden verkauft. Ja? Dann haben Sie ja ein neues Wertpapier, das ist kein Geld, das wird nur als Geldvermögen gezählt und dieses steigt dann im Preis oder es fällt im Preis total zusammen, wie das dann geschehen ist und wo es dann in Deutschland eine Bank in Düsseldorf erwischt hat, die Industriekreditbank. Ich würde raten, Ihren Hörern nicht in solchen Kategorien von Geld zu denken, was dann weg ist oder wieder da ist und so weiter. Das ist in die irreführend.
Das ist irreführend. Trotzdem, wenn über Casino gesprochen wird, dann ist ja der Eindruck da, dass es wirklich Wetten sind, diese Credit Default Swaps, diese Kreditausfallversicherung, ja. Wenn Leute darauf wetten, dass die Immobilienblase platzt und dass die das Geld jemandem geborgt haben, gleichzeitig sich dagegen absichern und dabei Unmengen Geld verdienen, dann muss ja das Geld irgendjemand bezahlen. Oder ist das schon wieder eine falsche Kategorie?
Nein, das ist, also bleiben wir dann mal in diesem Sprachgebrauch. Es wird dann in dem konkreten Fall, und das werden wir wieder konkret, wird es von uns Steuerzahlern bezahlt. Diese Industriekreditbank in Düsseldorf wurde mit 10 Milliarden Euro, ungefähr, ganz grob, von uns gerettet. Das haben wir bezahlt, der Bund und damit der Steuerzahler über die Kreditanstalt für Wiederaufbau, was eine Bundesbank ist, eine Bank des Bundes. Ja, das wurde bezahlt und damit wurden die Wetten derjenigen, die auf dieses Institut gewettet hatten, mit diesen verbrieften Krediten gewettet hatten, die wurden eingelöst. Ein völlig absurder Vorgang natürlich. Ja. Wir hätten ja auch darauf verzichten können, wenn die Frau Merkel und der Herr Steinbrück damals gesagt hätten, nein, wir retten diese Bank nicht. Dann wäre diese Bank eingegangen und diejenigen, die Forderungen an diese Bank gehabt hätten, die also spekuliert haben mit den Wertpapieren dieser Bank, die wären halt auf der Strecke geblieben. Die hätten dann halt was verloren. Aber das Entscheidende ist, dass wir die deutsche Bundesregierung so, verzeihen Sie, so blöd war oder so eingekauft von denen, dass sie dieses Institut nicht eingehen lassen wollte. Sie haben es wahrscheinlich gemacht, weil die Creme der deutschen Industrie und Wirtschaft, nicht nur der Industrie, der Banken, im Aufsichtsrat dieser IKB saß. Und die wollte man nicht blamieren. Und außerdem gab es einige Aktienpakete von größeren Instituten und die wollte man vor dem Gesamtverlust bewahren. Und man hat vorher noch irgendwelche Schummeleien gemacht, nämlich man hat ein großes Paket von 34% an der IKB von der Allianz AG auf die staatliche Kreditanstalt für Wiederaufbau übernommen. Und die Kreditanstalt für Wiederaufbau, die hätte halt dann diese 34% großteilig verloren, zum größeren Teil verloren, wenn der Bund nicht gerettet hätte. Es ist überhaupt nicht selbstverständlich, dass man Banken rettet. Auch, dass man die Münchner Hypo Real Estate für wahrscheinlich inzwischen über 100 Milliarden gerettet hat, ist nicht selbstverständlich. Das ist eine politische Entscheidung der Regierung in Berlin gewesen und sie hat uns Steuerzahler verpflichtet, die Wettschulden derer zu bezahlen, die dort in dieser HRE in München investiert hat.
Gehen wir mal in die jüngere Vergangenheit. Da ist auch eine Sache, die ich nicht ganz verstehen kann. Die EZB, die Europäische Zentralbank und andere, die fluten ja jetzt die Märkte, also die Banken mit billigem Geld. Die kriegen für 1% Geld und dann kaufen sie Staatsanleihen, die sie für 5% dann wieder weiterverkaufen. Wie kann denn das gehen, dass eine Zentralbank dann...
Das, geht deshalb, weil bei uns das Dogma herrscht, dass die Europäische Zentralbank die Staaten nicht direkt finanzieren darf. Also schaltet man die Banken ein und lässt die dabei verdienen. Ein unglaublicher Vorgang auch. Und ich kann wirklich deshalb an Ihre Hörer nur appellieren, endlich aufzuwachen und endlich mal kritisch zu hinterprüfen, was hier in Deutschland abgeht.
Sie schreiben in Ihrem Buch, es ist 5:12 Uhr, Zeit, um aufzustehen. Wogegen sollte man denn aufstehen?
Man sollte aufstehen gegen das, was ich politische Korruption nenne. Dass die Politik so sehr in den Händen der Finanzwirtschaft ist, wie sie das in Deutschland ist. Das sehen Sie auch an Personalentscheidungen. Also die Frau Merkel macht einen Goldman-Sachs-Berater, den Herrn Ottmar Issing, zum Vorsitzenden einer Kommission, die die Regeln neu festsetzen soll für die internationalen Finanzmärkte. Also wenn es so weit schon geht, dass wir den Berater einer amerikanischen Investmentbank zum Kommissionsvorsitzenden für neue Vorschläge machen, dann können wir doch gleich das in New York schreiben lassen. Und tatsächlich geschieht es ja auch sehr häufig, dass die großen Rechtsanwaltskanzleien der Finanzwirtschaft schon in den Gesetzgebungskörperschaften sitzen und dort die Texte schreiben. Mhm. Es ist schlimmer in unserem Land, als viele es denken. Bananenrepublik zu sagen, ist eine Beleidigung dieser Länder, die Bananen produzieren. Mhm.
Sie schreiben in Ihrem Buch Nachdenken über Deutschland, die Sozialstaatlichkeit der Bundesrepublik wird seit der Herrschaft der neoliberalen Ideologie systematisch ausgehöhlt und Sie rufen auch zum Widerstand auf, der ja nach Absatz 4 Artikel 20 des Grundgesetzes gedeckt sei. Sie rufen im Grunde zum Widerstand auf?
Ja, natürlich. Also das Problem ist nur, dass das Grundgesetz uns leider nicht so sagt, wie wir das machen sollen. Ja? Aber das steht immerhin da drin, das muss man sich mal vorstellen. Es ist uns versprochen, dass unser Land ein sozialer Bundesstaat sein soll, also ein sozialer Staat, ein Sozialstaat. Dieses Sozialstaatsversprechen gibt es im Grundgesetz und es wird gleichzeitig im gleichen Artikel gesagt, dass wir bei Verletzung dieses Versprechens das Recht haben, dagegen Widerstand zu leisten. Ich würde mal sagen, das Mindeste, was davon gedeckt ist, ist, dass Leute wie Occupy Frankfurt oder Occupy EZB oder wir in den Nachdenkzeiten den Widerstand organisieren gegen diese Verbrechen an oder diesen Bruch des Versprechens unseres Grundgesetzes. Aber dann sehen wir, dass ein Bundespräsident Kandidat kommt und gleich seine Aggression gegen Occupy ablädt, weil er es für albern hält, dass man gegen die EZB demonstriert und dass man die besetzen will. Das heißt, dieser Widerstand wird schon lächerlich gemacht und es geht nicht. Man muss ganz ehrlich sagen, das hat auch mit unserer Verfassung nichts mehr zu tun. Es ist verfassungsgemäß, sich das nicht gefallen zu lassen, was zurzeit läuft. Und es ist nicht verfassungsgemäß, diesen Widerstand dagegen als albern zu bezeichnen.
Mhm. Welche Rolle spielen denn die Massenmedien? Wir sind ja in einer medialen Gesellschaft und die Meinungsbildung läuft ja viel über Medien. Die kritisieren Sie ja auch in Ihrem Buch.
Ja gut, das ist eines unserer Kernprobleme. Die Medien haben sich ihrer kritischen Funktion entledigt. Früher gab es einen immerhin vergleichsweise kritischen Spiegel. Der hat die Diskussion in Deutschland schon durchgehend kritisch begleitet. Es gab einen Stern, eine Illustrierte, die in wichtigen Fragen sehr kritisch war und neue Anstöße gegeben hat. Das ist leider ziemlich alles weg. Es gibt nur noch ganz wenige Medien, die Funktion, die Medien eigentlich haben, wahrnehmen, nämlich das Zeitgeschehen kritisch zu begleiten. Die anderen sind im großen Strom der Meinungsmache. Das können Sie wunderbar sehen, jetzt als Günter Grass sein Gedicht veröffentlichte, weil er sich Sorgen macht, dass es zu einem Atomkrieg im Nahen und Mittleren Osten kommen könnte. Eine Sorge, die man nun wirklich artikulieren darf, meines Erachtens. Und dann gucken Sie sich mal an, wie man über den hergefallen ist. Und also ganz typisch bei Spiegel Online, dann wird so wird aus vielen anderen Quellen zitiert und alle sagen, wie kann man so eine Macke haben, sage ich mal volkstümlich, wie dieser Grass diese Macke hat, wie kann man das so haben? Und alle das Gleiche. Und sie berufen sich dann wiederum auf andere Medien, die auch so schreiben, wie Spiegel Online das schreibt. Und die Parteien, die fügen sich natürlich dann ein und selbst aus der Linkspartei gibt es Kritik an Günter Grass. Natürlich wird niemandem gesagt, dass das alles eine organisierte Meinungsmache ist in dieser Medienwelt. Und es wird den Leuten auch nicht gesagt, dass die Bildzeitung und die Springerpresse insgesamt eben alles kaputt machen, alles sofort zerstören, wenn es irgendwo mal kritisch ist gegenüber Israel und deren militärisch orientierter Politik.
Wie geht es nun weiter? Also in Deutschland geht es ja wirtschaftlich derzeit gut, auf wessen Kosten müsste man aber diskutieren, aber die Frage ist, wie geht denn jetzt wieder?
Ja, das ist ja auch schon wieder so eine Mainstream-Masche. Wem geht es denn gut in Deutschland? Es geht den Leuten gut, die in den Ballungsgebieten leben, wo die Wirtschaft gut ist. Geht es den Leuten in Mecklenburg-Vorpommern gut? Geht es den Leuten, allen Leuten in Berlin gut? Das würde ich bestreiten. Wir haben 1,3 Millionen Menschen, die aufstocken müssen, weil sie so wenig verdienen. Wir haben einen extrem ausgebauten Niedriglohnsektor. Wir haben Menschen, die mehrere Jobs wahrnehmen müssen, damit sie überhaupt rumkommen. Und dann sagen wir, es geht den Leuten gut.
Das ist das, was in der Mainstream-Debatte ankommt, was die Ökonomen uns erzählen, dass wir ein Wirtschaftswachstum haben, dass die Arbeitslosigkeit sinkt und das wird uns doch als Erfolgsgeschichte verkauft.
Ja, das ist, bei der Arbeitslosigkeit ist eine ganze Menge einfach statistisch schon mal rausgeschmissen worden. Außerdem ist sie noch mit 3 Millionen sehr hoch. Das ist ja eine Umdefinition. Da wird plötzlich gesagt, die Arbeitslosigkeit sei gering, nur weil es 3 Millionen sind. Das sind 3 Millionen zu viel. Das ist eine Frage der Perspektive, wie man da drauf schaut. Und außerdem wissen wir, dass es im Grunde mehr sind. Im Grunde sind 6 oder 7, wenn man die echt, die wegen höherem Alter aussortiert worden sind, wenn man die rausnimmt, die in Maßnahmen sind und die deshalb nicht statistisch erfasst werden. Ich bestreite ja nicht, dass wir innerhalb der Exportwirtschaft eine gute Konjunktur haben und dass dort vielleicht die Löhne auch mal wieder ein bisschen steigen. Aber ich bestreite, dass es allen Menschen gut geht, weil wir nämlich bei den Lohnempfängern seit 20, 30 Jahren kaum Zuwächse haben. Wir haben riesige Zuwächse in den Oberschichten.
Abschließende Frage noch, was bedeutet denn diese Wirtschaftsfinanzensystemkrise, diese ökonomische Krise für Rechtsstaat und Demokratie? Könnten die den Rechtsstaat und die Demokratie in Deutschland gefährden?
Ja, die sind ja sowieso gefährdet. Also wenn Sie die Meinungsmache so gleichgerichtet haben, wie das bei uns ist, da können Sie ja nicht mehr davon reden, dass wir eine wirkliche Demokratie haben. Wir haben alle vier Jahre die Chance, neu zu wählen. Aber gucken Sie doch mal an, wie die Wahlbeteiligung zurückgeht. Das ist doch eine Krise der Demokratie, wenn die Menschen keine Chance mehr sehen, das Geschehen irgendwie zu beeinflussen. Weil sie genau wissen, die Entscheidungsfindung läuft ganz anders. Die wird zwischen den Politikern gemacht und die wird abgesichert durch ein paar Journalisten. Bestes Beispiel dafür ist die Erhöhung des Renteneintrittsalters. Die Mehrheit der Menschen ist gegen die Erhöhung des Renteneintrittsalters, aber die Politiker sind dafür und werden abgedeckt durch die Mehrheit der Journalisten. Nächstes weiteres Beispiel, die Mehrheit der Menschen ist für den Mindestlohn, die amtierenden Politiker sind dagegen und das sichern sie ab durch einen Mainstream von Top-Journalisten, die das auch für Blödsinn halten, den Mindestlohn einzuführen. Also der Wille des Volkes spielt schon gar keine Rolle mehr. Der wird wegdefiniert durch eine Kombination von politischen Eliten und Medieneliten.
Sagt Albrecht Müller, der Herausgeber der Nachdenkseiten. Unter nachdenkseiten.de kann man mehr nachlesen. Und sein Buch, herausgegeben auch von Wolfgang Lieb, ist zu empfehlen. Nachdenken über Deutschland, das kritische Jahrbuch. Ich danke Ihnen fürs Gespräch und Ihnen noch einen schönen Tag.
Herr Rose, alles Gute.
Tschüss. Danke, tschüss.